von einem durstigen Fischerdorf, einem langen Dornröschenschlaf und einem eindrucksvollen Comeback. In der 14. Folge von The Weefree Dramcast setzen wir über nach Tobermory. Hallo, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Weefree Dramcast, meinem Story-Driven Whisky Podcast. Ich bin Philipp und diesmal schippern wir wieder auf eine Insel. Diesmal aber nicht meine Lieblingsinsel Isla, sondern meine zweitliebste Lieblingsinsel, die Insel Mull. Zweitliebste Insel ist natürlich Quatsch, ich habe ja all meine schottischen Inseln gleich lieb. Aber wer oder was ist denn die Insel Mull? Also die Insel Mull gehört zu den Inneren Hebriden, liegt an der Westküste von Schottland und kann nur von oben aus mit der Fähre erreicht werden. Mull ist ungefähr flächenmäßig so groß wie Berlin, aber im Gegenteil zu den 3,8 Millionen Menschen, die in Berlin wohnen, leben auf Mull nur 2700 Leute. Dafür gibt es in Mull aber auch eine Whiskybrennerei, die wunderbaren Scotch Single Malt herstellt, nämlich die Tobermory Brennerei. Und das nur noch am Rande wieder mal so eine kleine Tourismus-Reiseempfehlung von meiner Seite. Mull ist eine wunderschöne Insel, da kann man absolut mal hinfahren und Urlaub machen. Und die Hauptstadt der Insel, Tobermory, wo sich also auch diese Brennerei befindet, auch die ist wunderschön mit wunderschönen kleinen bunten Häuschen direkt da am Hafen unten. Das einzige kleine Problemchen, was man hat, ist, dass es eben eine absolute Touri-Hochburg ist. Als wir letztes Jahr nach Tobermory gefahren sind, um uns die Brennerei und die Insel anzugucken, sind wir mit der Fähre rübergefahren, die komplett voll mit Menschen war. Und wie sich später herausgestellt hat, wie wir später erfahren haben, gibt es von oben aus so eine Tagestour, drei Inseln, wo dann Mull, Iona und noch irgendeine dazugehört. Und in Iona ist ja diese ganz, ganz bekannte Kirche, die von Columban gegründet wurde. Und die erinnert euch ja sicherlich an die vorhergehenden Folgen und daran, wie wichtig der heilige Columban für die Missionierung, für die Christianisierung Schottlands war. Und Iona und die Kirche, die da heute noch steht, die hat dabei eben eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Deswegen ist es mittlerweile wirklich sowas wie eine Pilgerstätte für viele Leute. Unglaublich viele Leute fahren dahin und machen eben diese drei Inseln an einem Tag Tour mit dem großen Finale in Iona oder auf Iona. Und es führt dazu, dass eben, wenn man um 11 diese Fähre nimmt, da alle Leute, die auch diese Tour mitmachen wollen, mit auf dieser Fähre sitzen. Und dann, wenn man rüber nach Tobermory kommt, warten dann einfach dort, ich glaube, das waren 4 oder 5 Reisebusse, die dann schon warten auf diese ganzen Leute. Und der erste Halt, die erste Station ist von all diesen Bussen, egal welche Reise man macht, welche von diesen Touren, ist Tobermory. Und das heißt, die Fähre fuhr irgendwie kurz nach 10, glaube ich, los in Oban und dann ist man um 11 auf Mull und bis man in Tobermory ist, ist es 11:30, kurz vor 12. Und das heißt, dass genau zur Mittagszeit in dieser mini kleinen Stadt 4, 5 Reisebusse mit Touris ausgekippt werden und die sich natürlich alle auf die Restaurants dort gestürzt haben. Das ist sehr unschön, wenn man jetzt nicht so richtig Bock auf so viele Touris hat. Wir waren ja selber Touris, also es ist immer so eine Sache. Und die gehen natürlich dann irgendwann weiter, so ab um 2, um 3 hat man dann auch die Insel für sich, weil die natürlich dann weiterfahren auf die anderen Inseln, die sich ja noch angucken wollen. Die wollen ja an einem Tag 3 Inseln schaffen, da muss man sich schon ganz schön ranhalten. Aber das nur so am Rande, also guckt euch das gerne an, aber guckt euch vorher ganz genau an, mit welcher Fähre ihr darüber fahrt und wann, weil es eventuell etwas crowded sein könnte dann dort. Bevor wir einsteigen in die Geschichte der Insel und in die Geschichte der Brennerei, natürlich wie immer der Begleitdram für diese Folge. Und da würde ich sagen, das ist ganz standardmäßig der Tobermory 12. Den gibt es jetzt ganz neu, da komme ich später noch dazu. Bisher war der erste, der Einsteiger, das sogenannte Flagship der Tobermory Brennerei, der Tobermory 10 Jahre. Aber jetzt wurde die Range überarbeitet. Jetzt gibt es keinen Tobermory 10 mehr, sondern nur noch den Tobermory 12. Das ist aber gar nicht schlimm, weil der Tobermory 12 ist unglaublich lecker. Ich habe am Anfang immer gedacht, die unterscheiden sich gar nicht so sehr, der 10er und der 12er, aber doch. Also ich habe den 12er jetzt vor kurzem erst nochmal wieder probiert und der ist schon echt deutlich besser als der 10er. Insofern, Tobermory 12, fantastischer, toller Whisky, der sich zu jeder Tages- und Nachtzeit sehr gut eignet und sich sehr gut eignet, um jetzt sich die Brennerei mal ein bisschen besser anzugucken und den nebenher sich ins Glas zu kippen. Gut. Die Stadt Tobermory wurde 1788 von der britischen Fischereigesellschaft gegründet, nämlich als Fischereistadt. Und dort wurde dann nicht nur Fischerei betrieben, sondern ne, zum Fischen braucht man auch Boote. Das heißt, in Tobermory war sozusagen Fischerei und Schiffbau großgeschrieben. Und 1788 gegründet, es hat ganze 9 Jahre gedauert, bis die erste Stimme laut geworden ist und hat gesagt: Warum gibt es hier eigentlich keine Brennerei? Wir haben die ganze Zeit hier schwerste Arbeiten zu verrichten, draußen im Regen und in der Kälte fischen, Schiffe bauen, es ist alles sehr, sehr anstrengend und wir haben nicht mal was Ordentliches zu trinken und keine anständige, ordentliche Brennerei in unserer Stadt. Und an der Stelle kommt John Sinclair ins Spiel. John Sinclair ist, wie ich das in vielen Quellen gefunden habe, ein sogenannter Kelp Trader. Das heißt, der hat mit Seetang gehandelt. Jetzt habe ich mich aber gefragt, was zur Hölle handelt man denn mit Seetang? Wer braucht Seetang und wofür? Ich glaube, Sushi war in Schottland um 1800 rum jetzt nicht so wirklich super beliebt. Also wofür braucht man Seetang? Ich habe kurz recherchiert und habe herausgefunden, wenn man Seetang kocht oder eben richtig bearbeitet, aus Seetang Soda Ash machen kann oder wissenschaftlich ausgedrückt Natriumcarbonat. So, und jetzt werdet ihr sagen, na, vielen Dank, Natriumcarbonat sagt mir genauso viel wie Kelp Trader. Wofür brauche ich Natriumcarbonat? Das braucht man, um Glas herzustellen. Also, klingt im ersten Moment komisch, der handelt mit Seetang, aber im zweiten Moment, wenn man ein bisschen nachguckt, sehr, sehr wichtige Aufgabe, sehr, sehr wichtiger Job. Nicht so der wohlriechendste Job, kann ich mir vorstellen. Aber sehr, sehr wichtig, weil Glasherstellung nicht zu vernachlässigen. Sehr, sehr wichtig. Gerade wenn man eine Stadt aufbaut natürlich, braucht man sehr viel Glas. Und John Sinclairs Geschäft lief offensichtlich ganz gut, weil er hatte so viel Geld zur Seite gelegt, dass er sich ein Stück Land kaufen konnte, um dort eine Brennerei zu bauen. Dieses Stück Land übrigens hat er auf dem sogenannten Stadtteil, sage ich jetzt mal, mit dem Namen Ledgick erworben. Ledgick ist übrigens natürlich wieder Gälisch und heißt übersetzt Safe Haven, also sicherer Hafen oder Zufluchtsort. Da hat sich der John Sinclair also einen sehr, sehr schönen Ort rausgesucht mit einem sehr schönen, romantischen Namen, um seine Brennerei zu gründen. Und deswegen heißt der rauchige Whisky, der heute in der Tobermory Brennerei hergestellt wird, eben Ledgick, also benannt nach diesem Stück Erde, auf dem die Brennerei gegründet wurde. Und der nichtrauchige Whisky aus der Brennerei, der heißt einfach wie die Brennerei selbst, nämlich Tobermory. Gut, John Sinclair kauft also dort das Land und möchte dort eine Brennerei bauen und meldet das jetzt sozusagen bei den Authorities, bei den zuständigen Ämtern an und sagt, ich möchte hier bitte jetzt eine Whiskybrennerei bauen. Die sind dort allerdings nicht so richtig überzeugt und erfreut von dieser Idee und sagen, du hast es vielleicht nicht mitgekriegt, aber wir befinden uns seit 2 Jahren mal wieder im Krieg mit Frankreich und wir brauchen gerade das Getreide, die Nahrung für unsere Soldaten und für unsere Ernährung, für die Ernährung von Schottland. Und es ist gerade nicht so eine gute Idee, die Nahrung zum Herstellen von Whisky zu verbrauchen. Und ihr wisst ja selber, zum Herstellen von Whisky wird sehr viel Getreide verbraucht. Das können wir gerade nicht freigeben, das können wir gerade nicht erlauben. Was wir euch erlauben können, ist die Errichtung einer Brauerei. Also ihr könnt hier gerne Bier brauen, aber Whisky destillieren, das geht leider nicht. Und da ist natürlich unser John Sinclair nicht ganz doof und sagt, ja, alles klar, denn mache ich jetzt hier eine Brauerei. Auf keinen Fall werde ich hier in diesem Gebäude, was ich hier errichte, jetzt Whisky herstellen, sondern ich werde hier nur Bier herstellen. und baut dann dort eben seine, in Anführungsstrichen, Brauerei auf, weil natürlich wird von vornherein dort Whisky gebrannt, ist ja überhaupt gar keine Frage. Und mit einem Gründungs- und Erbauungsdatum von 1798 ist die Tobermory Distillery heute eine der ältesten noch aktiven Brennereien Schottlands. Die Whiskyherstellung, die lief dann dort in Tobermory auch viele Jahre ziemlich gut, bis im Jahre 1930 diese verflixte Jahreszahl, dieses verflixte Jahrzehnt der Prohibition in Amerika, die für so viele Brennereien, über die wir bis jetzt schon gesprochen haben, zumindest sehr große Probleme bedeutet hat. Und auch Tobermory wurde davon nicht verschont, blieb davon nicht verschont. Und so musste Tobermory 1930 sogar seine Tore schließen. Und das für sehr lange Zeit. Es hat über 40 Jahre gedauert, bis 1972 ein sehr, sehr komisches Wirtschaftsbündnis aus Investoren, die Türen und Tore von Tobermory, von der Brennerei auf Tobermory, wieder eröffnet haben. Und zwar war das eine Reederei aus Liverpool, der Sherry-Hersteller Pedro Domecq, und, wie es so schön geschrieben hier steht, Panamanian Interests, also irgendein Investor, irgendwie Geld aus Panama. Und diese drei Investoren, will ich es mal nennen, die die Brennerei auf Tobermory aus ihrem über 40 Jahre langen Dornröschenschlaf wiedererweckt haben, den hat der Name Tobermory offenbar nicht so zugesagt. Deswegen haben sie diese Brennerei unter dem Namen Legic wiedereröffnet. So lustig und interessant und schön weird dieser Zusammenschluss von Firmen und Investoren auch ist, leider hat das überhaupt nicht funktioniert. Das Problem war nämlich, dass die Brennerei, die hat vorne so einen Kai, der auch vom Gründer damals sogar schon errichtet wurde. Und deswegen wurde die Brennerei, wie auch viele andere schottische Brennereien, im Zweiten Weltkrieg als Militärstützpunkt genutzt. Und mit der Nähe zum Meer und diesem Kai vorne dran, konnte man die natürlich total perfekt als Navy-Stützpunkt nutzen. Daraus jetzt aber wieder eine Brennerei zu machen, also nach 40 Jahren Tiefschlaf und zwischendurch Nutzung als Navy-Stützpunkt, da irgendwie wieder eine Brennerei draus zu machen, in der Whisky produziert wird und aus der Whisky heraus verkauft wird, gerade da oben auf dieser doch recht abgeschiedenen Insel Mull, die nur von oben zugänglich ist, das war ein Unterfangen, das sich die Investoren da etwas leichter vorgestellt haben und bei dem sie nach schon 3 Jahren feststellen mussten, dass sie sich da übernommen und verkalkuliert haben und dass das einfach nichts geworden ist. So ging es leider wirklich dann auch ein paar Jahre weiter, also immer wieder versucht zu öffnen und dann bald wieder geschlossen. Also das war eine Zeit, da hatte die Brennerei leider echt große Probleme. Es ist nun mal, wenn man da mal hinfahren will, hinreisen will, nicht die allernächste Brennerei. Auch im Hinblick natürlich auf Logistik, also das heißt auf wie ich Waren dorthin bekomme, um dort Whisky herzustellen und wie ich den hergestellten Whisky wieder von der Insel dort runterkriege und vertreiben kann. Das ist einfach auf der Insel Mull oder von der Insel Mull aus nicht so einfach zu bewerkstelligen. Wenn ihr euch erinnert, wie ich erzählt habe, wie wichtig das Schienennetz für die Speyside war oder wie wichtig die Eisenbahn und die Schiffe für Campbelltown waren. Und das sind alles logistische Gegebenheiten, die es auf der Insel Mull einfach nicht gab. Nicht in diesem Maße. Und das hat einfach dazu geführt, dass es die Brennerei einfach schon immer sehr schwer hatte und dort einen recht schweren Stand hatte, im größeren Maße dort Whisky zu produzieren und in die Welt zu vertreiben. Das ist eigentlich relativ nachvollziehbar. Und dann kam das Jahrzehnt, das mindestens genauso schlimm wie die 30er für den Whisky waren, nämlich die 1980er. Das haben wir auch mittlerweile schon zur Genüge behandelt und an ganz, ganz vielen Brennereibeispielen durchgenommen. Und auch hier hat es die Tobermory Brennerei wieder extrem hart getroffen. Vorher ging es sowieso schon nicht so richtig gut, ne? Immer mal auf und wieder zu. Und dann in den 80ern hat man sie wirklich nochmal endgültig geschlossen. Und das Warehouse, also das Lagerhaus, in dem ja unser Whisky vor sich hin lagert und reift und besser wird und das damit ganz, ganz wichtig für eine Brennerei ist, das wurde sogar verkauft und dort wurden Wohnungen errichtet, Wohnungen reingebaut. Ich habe gelesen, dass sie trotzdem nicht komplett aufgehört hat zu produzieren. Also sie hat schon noch so ein bisschen produziert und dann on-site die Fässer gelagert, also direkt dort, wo produziert wird. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, ohne Warehouse und so ein bisschen vor sich hin produzieren für sich selber, das ist nicht wirklich zukunftsträchtig. Und es sah zu dem Zeitpunkt für Tobermory, also für die Brennerei, sehr, sehr grim und schlimm aus. Bis es dann aber doch ganz anders kam, 1993 wurde die Brennerei von Burns Stewart Distilleries gekauft und wiedereröffnet. Und seitdem läuft sie auch ziemlich gut und erfreut sich immer mehr zunehmendem Fantum, zunehmendem Zuspruch. In den 2000ern ist Burns Stewart dann an den großen Konzern Distill Group übergegangen sozusagen. Distill Group ist ein weiterer großer Spirituosenkonzern, der aber seinen Sitz in Südafrika hat. Also wo man einen großen Spirituosenkonzern, der Whisky vertreibt, vielleicht gar nicht vermutet, aber den gibt es dort. Und die Distill Group ist riesengroß, neben unzähligen Marken von Likören, Wein, Bier, Rum und Sekt gehören für uns natürlich am allerwichtigsten bekannte und wichtige Whisky-Marken wie Bunnehaven und Diensten auch zu dieser Gruppe. Und als kleiner Insider, wenn ihr mal irgendwo angeben wollt, die kann man immer sehr gut daran erkennen, dass deren Core Range mit 46,3 Volumenprozent abgefüllt ist. Was eben eine sehr komische Prozentzahl, um seine Flaschen abzufüllen, ist. Aber darin kann man das immer sehr gut erkennen. 2017 wurde die Brennerei dann geschlossen. Wir waren 2019 da. Wir wussten das gar nicht, leider. Konnten uns die Brennerei also nicht angucken, aber wir konnten ins Besucherzentrum, das war immer auf, und konnten dort sehr, sehr gute Whiskys probieren. Warum wurde die Brennerei geschlossen? Weil sie ganz groß einmal komplett durchrenoviert wurde und sie ist jetzt seit, glaube ich, Ende letzten Jahres auch wieder offen, komplett und kann besucht werden, wenn da halt jetzt eben nicht gerade Corona wäre und das mit dem Besuchen alles zusätzlich wieder ein bisschen schwierig wäre. Aber die ist jetzt komplett renoviert und steht da und wartet nur darauf, betrachtet und begangen und angeschaut zu werden. Und wie gesagt, als wir letztes Jahr da waren, konnten wir die neue Range, die große Range von der Tobermory Brennerei mal probieren. Und das ist wirklich eine der Brennereien, wo ich immer sage, wo ich guten Gewissens immer sage, da kann man alles kaufen, komplett blind. Egal, was da draufsteht. Wenn das von der Tobermory Brennerei kommt, kann man das kaufen. Das wird super klasse schmecken. Ich habe mittlerweile von Tobermory bestimmt auch knapp 10 unterschiedliche Whiskys probiert. Wie vorhin schon kurz erwähnt, auch die sind ja aufgeteilt in einen rauchigen Whisky und einen nicht rauchigen Whisky, den sie produzieren. Und die sind beide einfach ganz fantastisch und wunderbar. Der nicht rauchige Tobermory hat so eine ganz tolle, frische Erdigkeit und auch wirklich ein bisschen was von so frischem Gras. Gleichzeitig ist er aber ganz fantastisch süß und butterig und hat sowas Keksteigartiges, also wie so Butterkekse, wie Shortbread und passt damit perfekt zu so einem Nachmittagstee und ersetzt quasi das Shortbread, was man zum Tee sonst knabbert. Da kann man sich dann einfach den Whisky dazu eingießen. Das ist auch eine sehr schöne Ersatzmöglichkeit. Und der Legic hat so ein bisschen wirklich was von einem Lafroy, also so eine schöne Seetang-Rauchnote. Ja, schön ledrig, schön rauchig. Also auch ganz, ganz, ganz fantastisch. Und was übrigens ganz wichtig noch ist bei Tobermory, dadurch, dass es so eine kleine Brennerei ist, die noch relativ unbekannt ist, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis der Flaschen noch, ich will mal sagen, im Rahmen. Also man kriegt hier noch echt ziemlich gute Flaschen für einen ziemlich guten Preis. Und wie ich vorhin auch schon kurz mal angeschnitten, angedeutet habe, 2019 war dann nicht nur die Brennerei als solche renoviert und stand in neuem Licht da, sondern man hat auch die neue Range und ein komplett neues Design der Flaschen vorgestellt. Und im Zuge dessen wurde auch der 10-Jährige, der bis dahin so der Standard-Whisky der Brennerei Tobermory war, also der Einsteiger, der nicht rauchige Einsteiger, durch den jetzt schon vielfach besprochenen 12-Jährigen ersetzt. Also Tobermory 10 Jahre weg und ersetzt durch den Tobermory 12 Jahre. Für euch, die ihr natürlich dann den Einstieg in Tobermory mal wagt, ihr bekommt also hier mit dem 12er einen deutlich besseren Whisky, als ihr das noch bis dieses Jahr oder letztes Jahr mit dem 10er bekommen habt. Und was natürlich zu jeder neuen modernen Brennerei gehört, ist auch die Herstellung von Gin, weil man natürlich mit Gin viel besser, viel schneller Geld verdienen kann als mit Whisky. Gin wird gebrannt und abgefüllt und verkauft. Da muss man nicht 3 Jahre und mehr warten, bis man mal irgendwas abfüllen und verkaufen kann, sondern den kann man direkt brennen, abfüllen und verkaufen. Insofern ist es finanziell natürlich total clever, auch noch eine Gin-Herstellung dort mit in der Brennerei unterzubringen. Das gibt es dort jetzt also auch. Also, auch wenn es zwischendurch sehr schlimm um die Tobermory Brennerei aussah und so aussah, als ob es da nicht mehr viel zu holen gibt, gibt es mittlerweile dort wieder einiges zu holen und einiges zu probieren. Und wirklich auch, wie ich schon gesagt habe, alles, was da aus der Brennerei kommt, ist absolut empfehlenswert und probierenswert. Und da kann ich wieder auch nur auf meine Tastings verweisen, wenn ihr mal ein Tobermory probieren wollt und nicht die ganze Flasche kaufen wollt, obwohl ihr locker einfach eine ganze Flasche kaufen könnt, die wird euch sicherlich schmecken. Aber wenn ihr es erstmal probieren wollt, kommt gerne mal zu mir ins Tasting. Ich habe relativ regelmäßig eigentlich immer ein Tobermory dabei, weil ich die eben so klasse finde. Da könnt ihr ihn mit Sicherheit auch mal probieren. Ansonsten probiert ihn selber und vergesst natürlich nicht, meinen Podcast weiter zu empfehlen, auch mal Freunden oder Bekannten. Das fände ich ganz klasse. Ganz klasse fände ich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört, bei der nächsten Folge. Worum es da geht, weiß ich noch nicht so genau. Das entscheide ich ja immer recht kurzfristig und aus dem Bauch heraus. Mal sehen. Auf jeden Fall bis zur nächsten Folge. Ich freue mich drauf und sage Tschüss, Ciao und Slangewa.